2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast kommt aus Schweden, spielte ein Jahr für den TV Niederwürzbach, 10 Jahre für den THW Kiel und ist Ehrenspielführer des THW Kiels.
Und hat vorher noch ein bisschen in Schweden gespielt, aber das zählt nicht dazu. Trotzdem denke ich mal, jeder weiß, um wen es geht, und deswegen begrüßen wir ihn ganz herzlich.
Stefan Löfgren. Ja, hallo Stefan, wir freuen uns, dass du in unserem Podcast bist. Wie geht es dir?
Ja, danke. Sehr gut, schön, euch beide wiederzusehen.
Ja, wir freuen uns auch. Du hattest jetzt, glaube ich, ein paar Tage Urlaub. Hast du den gut verbringen können?
Ja, ich war nur kurz, sage ich, ein paar Tage in Italien, um Ski zu fahren, und das war echt schön, da habe ich genossen.
Sehr gut, sehr gut. Du hattest ein spannendes Jahr 2023 hinter dir mit Weltmeisterschaften im eigenen Land. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist, was deine Aufgaben waren bei diesem Turnier?
Ja, also wir haben ja als erste Land- oder Nationsverband die Möglichkeit bekommen, 2 Weltmeisterschaften in einem Jahr zu organisieren. Im Januar dann 23. für die Herren die Weltmeisterschaft und dann im Dezember für die Frauen. Und das war natürlich eine Menge Arbeit damit verbunden. Das war cool, dass man das bekommen haben, aber ich glaube, keiner konnte da richtig wissen, wie viel Arbeit auf uns zukommen sollte. Aber immerhin, das war für schwedische Handball und ich denke mal auch für den Handball in eine größere Perspektive eine sehr gute Meisterschaft im Januar mit den Herren und auch im Dezember für die Frauen. Da hatten wir nicht das Finalwochenende, da war ja Dänemark Gastgeber. Aber natürlich, das plant man jahrelang und dann hast du 2, 2,5 Wochen auf, wenn es richtig zukommt, und dann muss alles klappen. Hm. Und das hat vielleicht nicht alles geklappt, aber wir sind ganz stolz, dass wir das ganz gut hingekriegt haben.
Hm. Wie zufrieden bist du mit dem sportlichen Erfolg beider, also Männer wie Frauen?
Also sportliche Teil ist ja nicht meine Aufgabe. und ich muss ganz ehrlich sagen, dass man hat auch keine Zeit mehr über das Sportliche irgendwie so während des Turniers zu analysieren, wenn man arbeitet mit der Gesamtorganisation. Aber nachhinein natürlich willst du immer mehr, aber ich denke mal, das ist auch da ungefähr, wo Schweden liegen. Einmal eine Platzierung mehr und einmal eine Platzierung weniger. Ist auch gut so. Hm.
Du hast ja lange Zeit in Schweden gespielt, hast in Rättbergslid, ich glaube, 8 Jahre gespielt, warst mit denen auch sehr erfolgreich. Wie kam es dazu, dass du relativ spät erst den Wechsel ins Ausland vollzogen hast?
Also erstmal, wir sind ja alle drei ziemlich alt jetzt, ne? Also das heißt, das war zu dem Zeitpunkt nicht so viele Ausländer in der Bundesliga und in anderen Ländern erstmal. Und ich habe das sehr gut in Schweden gehabt, habe mit Rebekslid, wie du es gesagt hast, gespielt. Wir haben den Europapokal gespielt. Ich habe eine gute Arbeit daneben gehabt. Alles könnte man gut kombinieren. Deswegen habe ich so vielleicht ein, zwei Jahre extra gewartet, bevor ich im Ausland ginge. Aber sonst war das zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Mischung von jüngere Spieler, ältere Spieler, und man konnte das gut kombinieren mit einer Arbeit. So, das war für mich zumindest damals, denke ich mal, die richtige Entscheidung, ein bisschen länger zu bleiben.
Und warum war die erste Station Niederwürzbach?
Ja gut, Christian. ich glaube, dass den Staffan Ulsson hat sehr gut über den Verein gesprochen und den Umfeld, auch den Christian Schwarzer. Das war eine sehr gute erste Station, ein kleinerer Verein, sehr familiär, und das war ein guter Einstieg in den deutschen Handball da, glaube ich. Leider ist ja der Verein dann mehr oder weniger pleite gegangen, und das war schade, aber für mich war das auch vielleicht ein Glücksfall, dann kam ich ja wieder im Norden und zum THW.
Und was für eine Rolle hat Magnus Wieslander dabei gespielt, oder?
Also da, ja, natürlich, mein Magnus und Staffan war ja schon dann in Kiel, und das ist natürlich einfacher, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, wenn man Landsleute da haben, die sagen, das ist alles hier gut und schön. Aber ich denke mal, den THW war damals und vielleicht auch wie jetzt einfach der absolut größte und best organisierte Verein. Und das deswegen glaube ich, ich wäre da hingegangen ohne Magnus und ohne Staff an dem Verein.
Wir haben im Dezember und Februar eine Umfrage gemacht in der Community, wen sich die Community am meisten wünscht. Und dein Name ist sehr oft gefallen. Wir haben ja auch viele Fans aus Kiel. Was bedeutet dir das noch, dass ein Stefan Löfgren auch noch diese, nach so vielen Jahren, noch diese ja, Wichtigkeit und Aufmerksamkeit bei den Fans genießt?
Wow. Ja, erstmal soll man Danke sagen vielleicht. Das ist schön zu hören. Und ich denke mal, dass die Fans hat ja auch alle die Jahre miterlebt und mitgefiebert und war ab und zu auch vielleicht nicht ganz zufrieden, wenn wir nicht so gut gespielt haben. Aber das hat ja eine Bedeutung für die Fans. Und man lebt ja mit Emotionen in alle Sportarten. Und deswegen glaube ich, vergisst man das auch nicht. Und man will ja vielleicht auch hören, was macht so ein alter Mann heutzutage. Und ja.
Okay.
Ja, also du hast ja eben schon angesprochen, du hattest mit Magnus Wieslander und Stefan Olsson zwei, die schon beim THW Kiel waren und da war ja auch Noga Sedarusic. Wie war das Zusammenspiel oder die Zusammenarbeit mit ihm?
Das war ja sehr lange erstmal, über viele Jahre hinaus und ihr beide kennt das ja genauso gut wie ich. Ich war natürlich ein hervorragender Taktiker und Handballfach. Mensch, aber war auch sehr hart und das war nicht immer einfach. Mhm. Aber ich bin zufrieden, dass ich die Jahre mit Nocker gehabt habe, weil ich habe mir unglaublich viel Handball gelernt. Aber manchmal war man natürlich nicht auch super glücklich über seine Art und Weise. Der war wirklich, wie gesagt, ein harter Hund.
Ja, er war ja sehr detailversessen, gerade was die taktischen Dinge angeht und da war selbst für mich als Torwart, der jetzt in Taktik nicht immer so involviert ist, schon interessant, wie seine Ansätze sind. Wie bist du damit umgegangen? Ich sag mal, ich hatte das Gefühl, dass er oftmals fast jeden Angriff angesagt hat und du ja auch schon ein sehr erfahrener Spieler warst, der auch vielleicht eine Idee von Handball hatte. Wie war das für dich, damit umzugehen, mit der, ich sag mal, regelmäßigen Information, wie jeder Angriff auszusehen hat?
Da muss ich dazu sagen, dass du fast jeden Angriff erstmal zur Bank gelaufen bist und noch.
Du musstest immer gucken zur Bank.
Ich weiß aber. Und er hat dann den Spielsack angesagt und du musstest ihn dann spielen. Und hast, wenn du es nicht gemacht hast, hast du gleich mal einen auf die Decke gekriegt.
Naja, das Trick war ja wirklich zuzuhören und trotzdem erfolgreich sein. Die war nicht so wichtig. Und dann war das okay. Aber nein, das ist natürlich, da gibt es ja verschiedene Trainer, die einige wollen sehr im Detail gehen und wirklich das Spiel steuern und andere wollen das nicht. Und ich glaube, wir hatten da eine gute Mischung. Aber als Spieler muss ich sagen, wenn das nicht läuft, das läuft ja nicht immer, ist das wirklich schön. Auch diese Unterstützung oder klare Ansagen von den Bank zu haben, aber man soll ja nicht sagen, wir hatten ja auch die Freiheit zu spielen und der Rahmen war ja schon vor dem Spiel mit Analysen und so weiter abgemacht. Also von daher, glaube ich, war das schon mehr als eine gewisse Freiheit im Spiel, aber natürlich, das soll ja auch erfolgreich sein, sonst war das nicht akzeptiert.
Aber ich hab auch noch in Erinnerung, dass bei einigen Trainingseinheiten Russe, als du 20. Mal spielen musstest, denn das Spielzug schon die Augen so riesengroß wurde und man hat dir genau im Gesicht angesehen, wie sauer du eigentlich bist, aber hast es trotzdem weiter runtergespielt.
Nachdenklich, nicht sauer,
nachdenklich.
Ja, das stimmt, aber man hat ja auch gelernt, dass es macht keinen Sinn, irgendwie was anderes jetzt zu sagen, dann war der andere, der war schon stinkesauer, also eben Augen zu und durch und dann wird es nachher besser, aber man hat ja viel daraus gelernt, aber manchmal war man natürlich pappensatt drauf, das stimmt.
Jetzt hast du mich gefragt im Vorhinein, wie man sich denn auf so einen Podcast vorbereitet und ich habe gesagt, eine Woche Mühlenteich. Welche Erinnerungen hast du denn noch an den Mühlenteich? Kommt der nachts im Traum als Albtraum nochmal hoch oder wie ist das?
Also manchmal, wenn ich im Wald spaziere und so weiter, stehe ein kleiner Teich, dann denke ich sofort an den Mühlenteich. Aber man vergisst ja ganz schnell die Teile, wo wirklich nicht so angenehm war, sagen wir mal so. Und kann mich gut erinnern an all die schönen Sachen dabei. Aber das war natürlich, das wünsche ich keine. Also eine Mühlenpreiswoche durchzugehen, das muss ich sagen.
Also ich habe mal so eine, es gibt ja Spieler, die nicht zum THW gegangen sind, weil sie genau wussten, welche Knochenmühle das ist in der Vorbereitung, dass sie gesagt haben, nee, ob es jetzt da der beste Verein ist, da gehen wir einfach nicht hin, weil es einfach zu hart unter Nocker zu trainieren.
Ja, das war cleverer Spieler. Ja, aber ich muss sagen, ich habe so irgendwie eine Hassliebe dazu, weil wenn man das durchgemacht hat, war man ja sehr stolz und sehr stark, muss ich auch sagen. Aber ob das, sagen wir mal so, wissenschaftlich richtig war, das so zu tun, ist ja was anderes natürlich. Und da kamen bestimmt auch ein paar Verletzungen von dieser Woche, die vielleicht unnötig waren und so weiter. Aber das hat, irgendwie will ich trotzdem nicht, ich habe das gemacht, ich habe das geschafft und das ist auch schön so.
Aber es gab ja trotzdem cleverer Spieler, die immer Fahrrad gefahren sind, anstatt zu laufen morgens.
Ja, also mit einem gewissen Alter hat man gelernt, dass ich habe Aua im Fuß, ich kann lieber Fahrrad fahren. Und ja, das stimmt.
Gibt es irgendeine Anekdote, Stefan, die dir in Bezug zu Nocker einfällt? Irgendein besonderes Ereignis, Erlebnis oder Gespräch?
Ja, da gibt es ja mehrere natürlich. Aber
was du sagen kannst.
Also, ja, na, aber wir können uns alle drei gut erinnern, dass Fußball war nur beim Barmachen erlaubt, wenn wir so gewonnen haben und so weiter. Gut, und wenn einer sich da verletzt, dann werden wir nie wieder Fußball spielen dürfen und so weiter. Und ich kann mir sehr gut erinnern, wenn Nocker da einmal mitgespielt hat, als letzter Mann und Torwart oder wie man das nennen soll. Und er sollte den Ball antäuschen und Jigba seine Achillessehne ab und die lag am Boden. Und ich kann mir gut erinnern, dass die Hälfte von den Spielern hat sie nicht, ist zu links oder rechts gelaufen, weil er müsste sich totlachen. Und er hat wirklich Schmerzen gehabt und wollte das Training fortführen mit einem Achillessehnenriss. Aber zum Schluss ist er im Krankenhaus gefahren. Und das, ich kann mir nicht mehr erinnern, ob wir danach Fußball spielen dürfte, die Woche danach. Aber da war keiner war ja schuld. Er war ja alleine da. Also er hat das sehr.
Konnte keiner anscheißen. War,
ja, konnte keiner anscheißen. Das stimmt. Aber gut, ja, so ist das. Und ja, ich kann mich auch gut erinnern, manchmal, wo wir unsere Bier trinken wollten und er hat das nicht erlaubt. Und da haben wir auch einiges gemacht, um diese Bierchen trinken zu dürfen.
Er hat es auch geliebt, wenn man drum gebettelt hat. Ne? Ich weiß, wenn wir auswärts dann auch mal, wo es gut lief, gewonnen. Ne? Und dann wollte er gerne gefragt werden, ob wir dann noch ein Bier oder vielleicht ein zweites dazu trinken dürfen. Das hat er auch gemocht. Ja. Und dann so mehr oder weniger den Daumen so.
Ja, genau.
Ist okay.
Das war der so, Kaiser Roma. Ah.
Ja, genau.
Gott sei Dank haben wir ja da ziemlich oft gewonnen.
Ja. Wie siehst du denn die aktuelle Situation beim THW momentan?
Ja, das läuft ja nicht so ganz rund, wie die das sich vorstellen, denke ich mal. Ich habe nicht den Kontakt so, aber das könnte jeder sehen. Und da gibt es ja mehrere Vereine, die sehr gute Arbeit leisten und auch sehr schöne Handball spielen. Und für den THW und bestimmt für den Victor und für Philipp auch, die wollen natürlich mehr. Aber der Handball ist wirklich knallhart. Spielst du ein oder zwei Spiele nicht gut, dann hast du ein paar andere Vereine, die geht dem voraus. Und vor allem Magdeburg hat das ja sehr gut getan, die letzten Jahre und so weiter. Oder gibt es ja mehrere Vereine dazu. So hat, aber ich sehe nicht alle Spiele, muss ich wirklich sagen. Deswegen ist das ziemlich schwierig, von einfach ein paar Spiele was zu sagen. Aber von den Ergebnissen her sind die natürlich nicht zufrieden und soll auch nicht zufrieden sein.
Hast du eine Begründung vielleicht noch für dich? Ich meine, es ändern sich immer Dinge. Ich weiß, es gab Zeiten, wo ein Großteil der Handballwelt auch zum THW Kiel wollte. Wie siehst du da die Situation? Entsprechend auch Spieler, die den Unterschied vielleicht ausmachen. Inwieweit bekommt Kiel die noch oder wollen die eher woanders hin? Wir haben das Thema gerade auch Belastung angesprochen, dass viele Top-Nationalspieler vielleicht auch da eher zu Spitzenvereinen gehen, wo sie nicht diese Belastung haben. Kann das ein Grund sein, dass der THW nicht mehr diese Spieler bekommt, die den Unterschied ausmachen?
Also ich glaube, man muss das dann über einen längeren Zeitraum vielleicht sehen. Da kamen ja ein paar neue Vereine dazu, nach unserer Zeit bei dem THW, mit ziemlich viel Geld. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber da konnte zu einigen Zeitpunkt der THW nicht mehr mithalten. Man hat versucht, sich anders die Mannschaft aufzubauen. Und dann hat man nochmal vielleicht versucht, das zu ändern. Und dadurch verliert man natürlich ein paar Spiele auf dem Weg. Die Belastung ja, vielleicht sagt ein paar Spiele nein, aber bei einigen anderen Vereinen, wo die hingehen, das ist auch eine hohe Belastung da. Also das ist nicht die ganze Wahrheit, glaube ich. Aber das geht so ein bisschen hoch und runter. Jetzt ist die drei Vereine die meistgefragte aber THW ist, glaube ich, immer noch bestimmt in dieser obersten Reihe mit ein paar anderen Vereinen. Vielleicht war das zwei, drei Vereine da. Jetzt ist das vielleicht 7, 8. Das ist der Unterschied, glaube ich.
Also du meinst schon auch, dass die Liga härter geworden ist und dass die quasi nicht mehr die Spitze von 2, 3 Mannschaften sind, sondern dass
sie... Nee, das glaube ich. Und auch, ja, aber nicht nur die Liga in Deutschland, sondern auch die Gesamtsituation in Europa. Also da gibt es ja, ich soll jetzt nicht neue Vereine sagen, aber gibt es ja ein paar Vereine, die wirklich finanziell sehr viel Geld haben und auch ausgibt von anderen Ländern. Also dass diese Entwicklung haben wir ja gesehen über die letzten, sagen wir keine Ahnung, 10 Jahre oder so. Mhm. Und ja, da gibt es mehr Vereine auch in Deutschland, der Spitze zuhört. Ja, stimmt.
Jetzt ist vielleicht auch, hat sich die Spielweise, die Spielart, Spielertypen auch ein bisschen verändert. Wenn man da jetzt mal alleine vergleicht, die ersten 4 Mannschaften in Deutschland, was habe ich für Spielertypen in Magdeburg und Berlin, Flensburg und Kiel? Siehst du dann einen Trend, dass sich da etwas verändert hat?
Ja, sehr ein großer Trend, dass sich der Handball als taktische und auch wie die so spielen, hat sich sehr verändert. Heutzutage, wie die spielen und geht mit dem Körper im Einsatz nicht so wie der Nikola Karabatic oder Philipp Jischer selber damals und spielt den Ball trotzdem weiter und so weiter. Also der Handballsport hat sich natürlich verändert, ja, das stimmt. Einige Vereine setzen mehr auf das eine Spiel und eine auf das andere, aber diese Entwicklung sehe ich dann ganz normal. Einige tun das schneller und hat damit Erfolg schneller. Ich meine, zu unserem Zeitpunkt Lemgo mit der schnellen Mitte, wo das kam. Danach hat alle Mannschaften das, sagen wir mal, auch kapiert und da war der Vorteil weg. Magdeburg, meiner Meinung nach, diese neue Spielweise, sagen wir mal neue, wirklich mit den richtigen Spielern der richtige Erfolg, als vielleicht erste Mannschaft der richtige Erfolg gehabt. Aber jetzt geht das in diese Richtung für andere Mannschaften auch. Und wie das am Ende da steht, keine Ahnung, aber so ist das mit der Entwicklung. Eine geht voran und die andere kommen ein oder zwei Schritte hinterher.
Jetzt war Flensburg immer sehr dänenlastig, die Kieler immer sehr schwedenlastig. Gibt's einen Spieler, wo man jetzt noch nicht so auf dem Zettel hat, wo du sagst, okay, der wird in 1, 2 Jahren oder in 3 Jahren in Deutschland sicherlich aufschlagen und quasi den Durchbruch schaffen?
Gibt's, aber das ist so ein Geheimnis, das kann ich hier nicht verraten.
Das ist so ein Geheimnis, dass du nicht mal den Namen kennst für den Schims.
Nee, genau so ist das. Aber der Spieler kommt, da bin ich mir sicher.
Trägt er die 9 in Redbacks Lead oder wie ist das?
Na, Rebbeschli spielt ja leider jetzt in der zweiten Liga. Also da sollen wir vielleicht nicht die Talente so suchen und die Erwartungen haben. Aber ich finde es schwierig. Ich war ja auch bei ziemlich vielen von den Jugendmeisterschaften die letzten Jahre im Sommer und hat viele Spiele gesehen. Aber es ist einfach einer zu sehen, der macht viele Tore oder es sieht gut aus. Aber da ist 2, 3 Jahren, da müssen die Entwicklung halt weitergehen und das weiß man nicht, ob die das schaffen oder nicht. Deswegen bin ich so, sage nicht lieber jüngere Spieler die Namen hoch. Ich finde, das muss nicht sein. Da kommt ein bisschen gewisser Druck auch damit und mal sehen. Aber wenn man sieht, die jüngere Spieler von allen Nationen, da sieht man schon, was für Qualitäten da kommt. Also die können ja unglaubliche Sachen tun und da freue ich mich wirklich, wie der Handball weiterentwickelt wird. Aber eine bestimmte Name von Schweden, nein, das habe ich nicht so auf dem Zettel, Christian.
Ja, aber jetzt habe ich gesagt, die Nummer 9 in Redbacks Lead, ich habe da einen auf dem Zettel, den Linus Löfgren. Wie sieht es bei ihm aus? Wie weit ist er ja schon?
Ja, der spielt ja da seit 3 Jahren und die Mannschaft ist ja abgestiegen, also von daher kämpfen die ja und es ist schwierig natürlich über seinen eigenen Sohn etwas zu sagen, aber Der ist ein Kämpfer und die kämpfen jetzt vielleicht nicht, um hochzukommen, sondern so überleben. Das ist das erste Ziel. Und da weißt du selber, dass die Entwicklung ist nicht vielleicht das, was in erster Reihe steht. Das heißt ja, die wollen überleben. Aber mehr kann ich nicht zu meiner eigenen Sohn in dem Sinne sagen, muss ich.
Du hast jetzt gerade angesprochen, Jugendspieler, wir haben auch immer das Thema Ausbildung von euch Skandinaviern, Schweden, Dänemark, ne? Also hohe Passgeschwindigkeit, gut ausgebildete Spieler. Dann nehmen wir natürlich immer aus deutscher Sicht gerne unsere Jugendausbildung dazu. Wo siehst du die Unterschiede und wo wären aus deiner Sicht vielleicht auch Empfehlungen, was Deutschland besser machen könnte?
Also gibt es ja natürlich ein paar, wie soll ich sagen, verschiedene Schulen, wie man das nennen soll. Und guckt man hier mehr zu Frankreich, Spanien, die spielen ja sehr individuell in der Jugendalter, einfach 1-1, 2-2. Und guckt man hier in den Norden, da soll alle mitkommen, alle dürfen spielen, und aber macht sehr viel technische Sachen. Du hast eine Sache angesprochen, Passgeschwindigkeit, da glaube ich, ist eine sehr wichtige Sache. Und man redet viel über Spielverständnis. Und ich glaube, in Deutschland, oder zumindest wenn man die Jugendnationalmannschaften sieht, also wenn ich die letzten Jahre verfolgt habe, sieht man eine sehr physische Mannschaft. Also, und da gibt es ja, das ist so irgendwie drei Schulen, wenn man das einfach erklären soll. Und ich glaube, das ist nicht so ein, wir wollen ja natürlich, wir wollen mehr physische Spiele haben und wir wollen mehr das Eins gegen Eins können. Aber das ist so von Historien sein, das so arbeiten wir im Norden irgendwie. Das kann man nicht nur sagen, jetzt machen wir das. Das kommt Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen, alle müssen das so tun. Also man muss ja mehr individuell arbeiten. Das, glaube ich, gilt für Deutschland, für Schweden, für Frankreich. Was braucht denn Christian? Was braucht denn Henning? Was braucht der Stefan? Man kann nicht sagen, dass alle, sondern das Gleiche tun. Und das höre ich allzu oft. Wir müssen das mehr tun. Ja, vielleicht für 70%, aber nicht für alle. Und da ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber das ist, glaube ich, ein notwendiger Weg für alle. Nicht nur deutsche Mannschaften, sondern schwedische oder dänische oder wie auch immer.
Aber glaubst du, also jetzt gucken die Deutschen jetzt nur noch nach Dänemark, weil die so erfolgreich sind. Jetzt will jeder so den dänischen Handball spielen, diesen schnellen Handball. Sollte vielleicht Deutschland nicht einfach auf sich selbst gucken und ihren eigenen Weg gehen und nicht einfach immer auf die anderen gucken? Jetzt damals hieß es ja, wir müssen wie die Franzosen spielen, so kräftig und ja, eins gegen eins. Ist es nicht so, dass Deutschland einfach den eigenen Weg suchen muss und nicht immer auf die anderen gucken darf?
Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg suchen und nicht, man soll natürlich gucken, wo sind die Trends und wie spielen die und was können wir daraus lernen. Aber man kann nicht alles auf ändern und sagen, so wollen wir auch tun, weil so eine Änderung dauert bestimmt 15 Jahre, bevor wir irgendwie ein Ergebnis daraus sehen. Und ich glaube, das ist der, wir haben verschiedene Charakter und verschiedene Typen und so weiter. Da muss man wirklich, was können wir, was haben wir und wie können wir das verbessern? Nicht so, ich gebe dir 100% recht, da Christian. Und aber das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für alle. Sie selbst, wie können wir uns entwickeln? Natürlich lernen von Dänemark oder Frankreich oder irgendein anderes Land, aber man kann das nicht kopieren. Das glaube ich zumindest nicht.
Wir hatten jetzt das Thema Trainer mit Noka Sederusic. Du hattest aber auch bei der schwedischen Nationalmannschaft einen sehr erfolgreichen und auch einen sehr beliebten Trainer, soweit ich das beurteilen kann, Bengt Johansson. Was hat ihn so beliebt und so erfolgreich gemacht?
Also Erfolg macht immer Bild. Aber nein, aber da ist jetzt wirklich auch zwei unterschiedliche Trainertypen. Der eine Noka, der hat, haben wir schon besprochen, der zeigt mit der ganzen Hand, so wird das gemacht. Er hat das entschieden, fast alleine, zu 99% würde ich sagen. Und der Bengt, der hat alle Spieler gefragt, wie wollen wir herspielen? Wie wollen wir eine Lösung finden? Was wollt ihr? Das war wirklich zwei unterschiedliche Wege zu gehen. Dann hat der Bengt zu dem Zeitpunkt auch, was nicht damals normal war, immer den Medien eingeladen. also zum Training, zum Essen. Wir haben einen Reporter neben der Bank gehabt, das erste Land wirklich bei der Europameisterschaft. Kein anderer hat das gehabt. Heutzutage sitzt ein Medienvertreter bei jedem Spiel hinter der Bank. Und das hat auch die Mannschaft irgendwie sehr beliebt gemacht durch Bengts Ideen, wie man den Sport auch irgendwie verkaufen soll. Er hat nicht nur ein Verständnis von Handball, sondern auch von wie wir das in der Sportart verkaufen soll. Aber natürlich hängt das auch damit zusammen, dass zu seinem Zeitpunkt über die 10, 12 Jahre oder wie lange das war, war die Nationalmannschaft sehr, sehr erfolgreich natürlich. Und dann ist das zumindest einfacher, beliebt zu werden.
Okay. Jetzt habt ihr einen norwegischen Nationaltrainer. Wieso?
Warum nicht?
Also die große schwedische Handballnation hat mit Sicherheit viele gute Trainer, Experten, die in dem Bereich gut sind. Wie kommt es, dass ihr da auf einen, ja, die Frage ist berechtigt, aber die Frage auch auf der anderen Seite, gibt es keinen im eigenen Land, der dieses Amt gut ausfüllen könnte?
Wieso habt ihr keinen Deutschen genommen?
Die Frage, die jetzt lieber nicht stellen soll.
Erstmal muss ich sagen, ich bin ja nicht für den sportlichen Teil verantwortlich, aber natürlich kenne ich ja da einiges. Und man hat ja gesucht ein Profil und den hat man im Glenn gefunden. Okay. Und das ging auch. Natürlich gab es bestimmt schwedische Namen auf die Liste auch. Aber trotzdem hat man sich entschieden für den Glenn. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, war das vielleicht eine ganz clevere Entscheidung, glaube ich. Aber das ging bestimmt darum, wie man die Spiele entwickeln wollen und mehr oder weniger nicht nur Handball, sondern auch menschlich soll das passen zu was für Spieletypen und was man da wollen für die Zukunft. Also nicht nur die Jahre jetzt in der Seniorenbereich, sondern auch für die Jüngeren. Wie sieht das aus? Wie können wir das zusammenbinden? Da, glaube ich, hatte Glenn auch eine gute Idee und eine klare Vorstellung, wie das gemacht werden soll, was auch in der Strategie von dem Schwedischen Handballverband ganz gut eingepasst und reingepasst hat. Also das hätte auch eine Däne sein können, glaube ich, oder eine andere Nationalität. Und das läuft ja ganz gut.
Im Jahr 2005, 2006 kamen ein paar jüngere Spieler dazu, wie Nikola Karabatic und Kim Andersson. Die hatten eine etwas andere Spielweise als vielleicht ein Staffan Olsson. Was hat das für dich bedeutet? Hast du dein Spiel entsprechend umstellen müssen, anpassen müssen? Was hat das für dich bedeutet, weil es ja auch eine ganz andere Art war, Handball zu spielen?
Ja, bei jedem Spiel muss man es dann natürlich ein bisschen anpassen, aber da kam ja wirklich eine neue Generation dazu. Und das war natürlich ein Riesenunterschied von Staffan als Beispiel. Wir hatten ja auch einen längeren Zeitpunkt zusammengespielt, nicht nur bei dem THW, sondern auch bei der Nationalmannschaft. Mhm. Da muss man sich erst dran gewöhnen, aber also wenn man sieht, dass so die jüngeren Spieler, die hochkommen, die hat ja eine ganz neue Athletik oder Technik und Können und so weiter. Das muss man halt umarmen und sich selber vielleicht ein bisschen versuchen, zumindest zu verändern. Sonst ist das ja vorbei. Aber man muss manchmal auch ein bisschen helfen und auch ein bisschen steuern. Die sind ja voll von Energie und so weiter. Aber einiges hat man ja mit den Jahren auch gelernt. Und diese Mischung, glaube ich, ist immer gut. Jüngere Spieler oder Menschen im Arbeitsplatz kommt immer mit neuen Ideen und das ist auch gut für die Entwicklung. Aber selbstverständlich war das auch für uns, die da ein paar Jahre gespielt hat, eine große Veränderung. Aber macht auch Spaß, mit den Typen spielen zu dürfen.
Inwieweit hat sich die Zeit in Kiel geprägt und gibt es was du vermisst in Kiel, das schöne Wetter oder?
Also ich wohne ja in Göteborg, das Wetter ist also
ähnlich.
Wir haben Regen und Wind hier 80% von das Jahr, also das ist vielleicht kein Unterschied. Na, aber das hat mich sehr geprägt, das war so viele Jahre, das hat mich geprägt als Mensch auch. Meine beiden Kinder sind ja da geboren und das ist ja neue. Natürlich, man wird damit reifer als Mensch und das war ja mein Großteil von meiner internationalen Karriere, abgesehen von der Nationalmannschaft. So, das hat mir sehr geprägt als Handballer und auch sehr viel gelernt von anderen Kulturen. Also nicht nur die deutsche, sondern wir haben ja viele andere Nationalitäten in unserer Mannschaft damals gehabt. Ich weiß nicht, wie viele, sondern vielleicht zählen einmal. Das ist vielleicht bis zum 10 oder keine Ahnung. Aber das hat mich geprägt, als Mensch, glaube ich, mehr als Handballer, diese verschiedenen Kulturen zu treffen. Und macht meine Perspektive ein bisschen größer, wenn man im Ausland gelebt hat.
Jetzt hast du ja irgendwann die Zelte abgebrochen in Kiel. War es der richtige Zeitpunkt? Weil ich weiß noch ganz genau, du warst ja körperlich noch fit und hättest du noch weiterspielen können in Kiel. Warum bist du dann trotzdem gegangen?
Also ja, ich war vielleicht körperlich fit, aber man braucht ja nicht viel in dem Alter, wo man ein bisschen kaputt geht. Und ich habe mich entschieden, ich wollte auf eine ganz, wenn ich sagen darf, ganz hohe Niveau aufhören. Ich wollte nicht mehr, ich habe keine Probleme auf der Bank zu sitzen, aber ich wollte nicht mehr, wenn man in einem Verein so lange gespielt hat, kann man vielleicht ein oder zwei Jahre dranhängen, aber dann sagt einer her, der muss jetzt gehen. Also die Situation wollte ich nicht haben und deswegen habe ich meinen Zeitpunkt ausgesucht, wo das auch gepasst hat für die Kinder mit deiner neuen Schule und so weiter. Das sollte auch in Schweden reinpassen und deswegen war das so. Und ich habe ja auch nicht in Schweden weitergespielt, was auch eine bewusste Entscheidung war. Ich wollte einfach da auf eine gewisse, zumindest ein gewisses Niveau aufhören. Und das habe ich nicht bereut. Ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt. Und ich war damit mit dem Handball, also als Spieler zumindest, damals fertig.
Also hättest du nicht mal mit 49 nochmal die Handballschuhe angezogen?
Nee, also wenn man das tut, dann glaube ich, muss man sich, also das macht nicht die Leute mit Kopf, weißt du?
Ja, das versteht keiner.
Deswegen gehen einige auch ins Tor. Die haben nicht gut nachgedacht bei ihrer Berufswahl.
Keine Christian von uns ist so ein physisches Prachtexemplar wie der Henning,
der wirklich
50. Das Hut ab.
Ja, ja, vielen Dank. Stefan, jetzt reden wir also über Alter und Jahre. Jetzt blicken wir nochmal ein bisschen zurück. Du hast in einem Interview davon gesprochen. Ich meine, du hast 4 Europameisterschaften gewonnen. Und du hast aber den Sieg im eigenen Land 2002 als einen ganz besonderen Sieg, Europameisterschaft, darüber gesprochen. Welche Erinnerung hast du an dieses Turnier, an diesen Sieg?
Also das erstmal muss ich sagen, dass man hat sich sehr gefreut, die Möglichkeit bekommen zu haben, im eigenen Land eine Meisterschaft zu spielen. Aber das war auch der einzige Mal in meiner Karriere, wo ich wirklich so diese Druck von außen gemerkt haben. Du bist auf die Straße gegangen und die Leute jubeln. Medienvertreter waren mehr als zuvor. Und man hat gemerkt, dass, ach du Scheiße, jetzt schaffen wir das jetzt nicht, dann ist das wirklich eine katastrophisch, das falsche Wort. Aber das war so ein bisschen beides, muss ich sagen. Aber im eigenen Land für dein Land zu spielen, und zu gewinnen, das war schon was ganz, ganz Besonderes, muss ich sagen. Ich habe einiges gewonnen, und das habe ich nie vorher erlebt und auch nicht danach. Das war wirklich toll. Das war was Besonderes, ja.
So, jetzt nochmal offen drüber reden über das Finale, oder? Ja. Das ist ja 20 Jahre her.
Alles reden, Christian. Wir können über alles reden.
Alles richtig gemacht, die Schiedsrichter.
Ach, jetzt kommt der David. Ich wollte eigentlich was ganz anderes fragen. Ich wollte nach einer Anekdote fragen, unabhängig vom Ergebnis. Ich will einfach nur vielleicht mal deinen Fokus nochmal, vielleicht kannst du dich daran erinnern, kannst du dich an die Situation des Aufwärms dich erinnern? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Beim Gegner?
Zum Glück hat er das vergessen.
Ja, Gott sei Dank. Alter, eigentlich dürfte ich gar nicht.
Ob du über den Haarschnitt und solche Sachen oder was willst du jetzt hier?
Ja, also vielleicht kurzer Rückblick. Wir waren natürlich glücklich. Wir haben gegen Dänemark, glaube ich, im Halbfinale gewonnen. Und wir hatten natürlich ein paar Experten, die dann voller Überschwang und Freude dann die Idee hatten, sich die Haare auf der einen Seite wie Pascal Henz und wer Bartwuchs hatte, wie Heiner Brand zu machen. Ja. Beim Bart hat es bei mir nicht gereicht. Ich war aber dabei, die Haare mir entsprechend so zu schneiden und das sah so bescheuert aus. Und klar, nach diesem gewonnenen Halbfinale voller Euphorie, aber am nächsten Tag war mir das so peinlich, weil ich weiß, das war im Globen, glaube ich, da waren alle Mannschaften untergebracht. Ja, und am nächsten Tag zum Frühstück, also ich bin keiner, der Käppi trägt, ne? Aber da habe ich echt mir so ein Käppi aufgesetzt, weil mir das so peinlich war. was war da? Und wir haben ja, da war ich ein halbes Jahr beim THW, wir kannten uns ein halbes Jahr und da habe ich mir gedacht, oh, was für eine Scheiße, was hast du da für eine Idee gehabt? Ja, wie, wenn du da zurückblickst, wie wirkte das auf dich?
Also ich kann so sagen, wir haben ja mit Schweden die Europameisterschaft in Italien einmal gewonnen. Und ja, dann habe ich mir spät in der Nacht zusammen mit Magnus Wieslander eine Wette da gehabt und wir haben uns glatt rasiert. So, ich kenne genau, was du jetzt sagst über den Morgen danach war nicht. Das habe ich einmal im Leben gemacht, werde ich nie wieder tun. Also ich glaube, wir haben nicht darüber so viel reagiert. Also wir waren in unsere kleine Sphäre, hat uns auf das Spiel konzentriert und danach, glaube ich, hat man nicht mehr darüber überhaupt nachgedacht. Mehr als das sah ja aber einige sehr beschissen aus, Henning, das stimmt schon.
Schön, dass du meinen Namen nochmal nennst. Ja. Nein, also ja, natürlich nichts, worauf ich stolz bin. Und wenn ich heute einen deutschen Nationalspieler sehe, vor allem ihr wart so clever, ihr habt es nach dem Sieg gemacht. Ja, wir haben es vor dem Finale gemacht, was natürlich auch immer Fokus wegnimmt. Also wie gesagt, eine Sache, auf die ich nicht stolz bin. Und wenn ich heute einen Nationalspieler sehen würde, dem würde ich in Hintern treten. Deswegen, ja, Jugendsünde.
Ja, ja. Man lernt von den Kleinigkeiten, nenne ich. Ne?
Gibt es eine Meisterfeier in Kiel, an die du dich gerne zurückerinnerst oder wo du auch eine besondere Anekdote dazu hast?
Da gibt es ja Anekdoten vielleicht zu jedem Meisterfeier, aber
die man vielleicht erzählen kann.
Nein, gibt's keine. Na, aber das Größte davon ist ja wirklich, die meisten feiern sich, dass man wirklich das so entwickeln hat, dass man wirklich mit den Fans auf der Rathausplatz so feiern können, also gemeinsam feiern können und singen und tanzen und was manchmal gut und manchmal schlecht ist, ja, aber das finde ich hervorragend und bindet wirklich der Stadt Kiel und den Fans und den THW zusammen. Das ist ja die große Sache damit. Und ich bin ja nicht sehr stolz, dass ich die Sommertider live gesungen habe, weil ich habe keine Stimme dafür, aber ich habe das trotzdem getan. Und Spaß haben wir daran gehabt und alle diese Kostümen und so weiter, was für Klamotten, manchmal gut, manchmal schlecht. Aber das gehört dazu, finde ich, dass man zeigt auch die Seite und das, glaube ich, hat die Fans auch ein bisschen mitgeprägt, hoffe ich zumindest.
Also ich fand es auch immer gut, dass wir am nächsten Tag nochmal die Forstbaumschule gegangen sind, dass man sich da vielleicht mit den Fans getroffen hat und auch da, was den Fans zurückgegeben hat, auch wenn andere ab und zu mal zu spät gekommen sind, aber das hat ja auch der Mannschaftskasse dann nie geschadet.
Henning. Ja, danke. Aber du warst ja... Du warst ja für die Mannschaftskasse verantwortlich, Christian.
Ja. Also mich wundert, dass er nicht noch Zinsen eingefordert hat.
Ja, Henning, pass mal auf jetzt. Du stehst schon mindestens immer noch auf der Liste. Also der kann das, warte mal ab. Herr.
Ich war der größte Sponsor, glaube ich. In meinem im ersten Jahr auf jeden Fall. Aber ja, das hat sich nicht gebessert, groß. Obwohl ich eigentlich ein Pünktlichkeitsfanatiker bin, aber irgendwie... Ich glaube, das war ein Navi-Problem. Ich hätte es auf das Navigationssystem geschoben. Das hat mich einfach fehlgeleitet.
Nein, du kannst es darauf schieben.
Von der Mannschaftskasse gesehen warst du unsere beste Verpflichtung, Henning. Das muss man sagen.
Das Problem war ja auch mit den vier verschiedenen Hallen. Da war es ja immer schwierig, die richtige zu finden.
Ja, ja. Aber das hat man jetzt geändert. Jetzt müssen wir nur in einer Halle, ob ich das richtig verstanden habe. Also von daher.
Das liegt auch an mir, oder? Also übrigens, was sich geändert hat, was mir gerade einfällt, weil du das sagst, es war ja damals so, dass wir bei Nocker zu Hause waren, Videobesprechung gemacht haben. Da gab es, glaube ich, vor dem Video Essen. Die Frau vom Nocker hat Essen gemacht. Dann gab es Video und dann sind wir in die Trainingshalle gefahren. Dann habe ich gesagt, also vor dem Training Essen, das kann eigentlich nicht gut sein. Aber es war ja auch tolles Essen, gab dann immer schön, was weiß ich, Nudeln und hier und da.
Ja.
Und dann danach zum Training zu fahren, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Und dass Nocker darauf eingegangen ist und sagt, das macht Sinn, das Ganze abgeblasen hat, da war seine Frau so pissig auf mich, dass ich diese Tradition mehr oder weniger gebrochen habe. Aber ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du zerstört für uns alle an ein gutes Essen.
Ich dachte, dass nur sie sauer war. Jetzt bist du auch noch sauer mit mir.
Ah gut, ja, so war das.
Ja. Stefan, generell die Entwicklung vom Handball, wir haben es ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Wir sehen eigentlich Hochgeschwindigkeitshandball. Wo siehst du Tendenz des Handballs hingehen? Geht das irgendwie noch schneller oder ist es vielleicht auch für den allgemeinen Fan vielleicht mittlerweile zu schnell, der Handballsport? Hast du da ein Gefühl, eine Tendenz, wo das hingehen könnte?
Also gab es ja eine Phase, wo das einfach mehr und mehr Tore sind immer. Und das, glaube ich, hat sich ein bisschen stabilisiert, oder wie man es sich ausdrücken soll. Weil ich fand zu einem Zeitpunkt, dass das Wert über ein Tor war ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Jetzt, finde ich, sieht man mehr und mehr die Entwicklung, finde ich, in Abwehr geht von diesem Mannschafts dienstliche Abwehr zu mehr Mann-Mann Abwehr und das spricht auch für die Entwicklung in die Angriff. Man sieht mehr und mehr sehr technische 1-gegen-1-Spiele, was die tun und so weiter. Aber die Phase von schnelle Mitte und wie sie das entwickeln hat, ist natürlich unglaublich. Das heißt, die Spielertypen muss mehr und mehr athletisch und Ausdauer und trotzdem Technik und Kraft haben. Aber was als Nächste kommt, als Entwicklungspunkt, das weiß wohl keiner. Das kommt mit der neuen Generation und wie sie das entwickelt. Jetzt haben wir 7-6 und so weiter und da gab es immer neue Sachen, aber von der Technik her, das, was einfach nur der Außenspieler früher konnte mit Technik und Handgelenk, das kann heute jeder. Also das finde ich faszinierend, muss ich sagen.
Jetzt momentan könnte sogar Henning noch im Tor stehen, da musst du den Ball schneller Richtung Mittellinie bringen. Also da, es hat nichts mehr viel mit Abwehr zu tun, sondern einfach nur einen Ball schnell auf die Mitte, damit sie da...
Ja, gut. Siehst du, so einfach, das war eine Analyse.
So einfach ist das.
Unser Experte Christian Zeitz. Stefan, wo siehst du noch Potenzial? Wir haben auch immer wieder das Thema Entwicklung junger Spieler. Ist es dann die Kooperation, dass junge Spieler vielleicht mehr ins Ausland gehen sollten, um auch vielleicht neue Dinge zu lernen, einmal als Persönlichkeit vielleicht zu wachsen, neue Impulse zu bekommen. Juri Knorr zum Beispiel, der hat ja, ich glaube, 1-2 Jahre in Barcelona gespielt im Nachwuchsbereich. Ist das eine Lösung, um die Spieler in der Breite auch etwas besser auszubilden, als Persönlichkeit wie auch im sportlichen Bereich?
Kann sein, aber muss nicht, denke ich mal. Aber ich glaube, also was auch nicht so einfach ist zu organisieren, aber ich glaube schon, dass es wäre interessant, einige Spieler, also in, sagen wir mal, 16, 17 oder wie auch immer, wo die immer noch formbar sind, nach einem anderen Land zu schicken für eine 3-4 Monate. Also und umgekehrt auch, um die neue Methodik oder wie die spielen, wie die denken und so weiter. Das geht natürlich nicht in Praxis her, aber das wäre schon interessant zu sehen, was man daraus irgendwie lernen konnte. Das wäre interessant. Man kann das vielleicht tun mit einigen Trainern und so weiter, die wäre nicht schlecht. Wir kriegen jetzt in Schweden für nächste Saison den Co-Trainer von Magnus Andersson, der war damals in Porto, der kommt jetzt und über eine schwedische erste Ligist. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber auch in der kürzeren Perspektive, dieser Austausch, fast wie Austauschschüler, konnte man auch im Handball vielleicht organisieren. Und das, glaube ich, wäre sehr, sehr interessant. Aber nur, wenn es um die richtigen Persönlichkeiten oder Typen geht. Man muss das mögen und umarmen. Und dann, glaube ich, konnte das eine gute Weg sein mit Kooperationsvereinen im Ausland.
Handball steht ja auch im Wettbewerb, was Vermarktungsrechte angeht mit Fußball, Basketball, was ja Sportarten sind, die teilweise global gespielt werden. Handball ist ein sehr europäischer Sport. Wo siehst du da Möglichkeiten und Ansätze, um große Nationen wie zum Beispiel USA, China, Indien mehr zum Handballsport zu bringen. Gibt es da vielleicht auch schon Konzepte und Ideen, von denen du weißt?
Also ja, ich bin ja bei der IAF auch dann in der Exekutive und da sind wir mehr auf der Europa-Basis, aber wir sind ja auch da beteiligt und wissen ja, dass man hat gewisse Projekte mit den USA, durch IAF dann mit der China und mit anderen Ländern und so weiter. Aber man weiß auch, wie schwierig das ist, weil es gibt verschiedene Schulsysteme, wie wir das finanziert und das sind ziemlich große Länder auch, China und USA auch, von geografischer Perspektive und so weiter. Deswegen gibt es keine, ich glaube, da muss man auch, so wie die Spieler, wirklich gezielt dahin gehen und einen Plan finden für das Land und ein anderes für das andere Land. Aber das ist, glaube ich, mit einer Perspektive auf 10, 15 Jahre, wirklich. Und nur in Europa sehen wir, gibt es kleine Länder, die haben eine unglaubliche Handballtradition von wirklich kleinen Mitteln und so weiter, fast arm. Und dann hast du Länder so wie Großbritannien, da sehen wir auch fast kein Handball, aber die haben wirklich Potenzial von Finanzen und so weiter. Wir schauen zum Premier League und so weiter und Interesse vom Sport. So da ist auch nicht nur in der Welt, sondern auch in Europa ist das ja ein Riesenunterschied. Und da gibt es nicht eine Generallösung.
Und wo ist eigentlich die Mannschaft von 2008 von Großbritannien bei Olympia? Wo ist die? Ist die wieder untergegangen?
Vielleicht Fußball jetzt.
Ja, aber es kommt ja immer Mannschaften durch die Olympiade. Ja. Also dann hat man diese freie Platz und so weiter. Aber wie viel mal haben wir das nicht gesehen, dass, ups, und dann sind die wieder weg. Mhm. Also an diese freie Platz, man muss ja für längere Zeit. Aber natürlich arbeiten kluge Leute daran, aber das ist schwierig, sehr schwierig.
Langer Weg. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Gibt es noch ein Thema, irgendeinen Punkt, den du gerne loswerden möchtest?
Geht zum Friseur.
Ja, schade, dass ich dein Comeback verpasst hat. Und nächste Comeback, dann kannst du mir anrufen. Dann komme ich vorbei und werde in der ersten Reihe sitzen. Das
Stefan, weiß ich Bescheid. Ich gebe dir Bescheid, wenn die Anfrage wieder kommt. Und,
die war schon da.
Nein, also vielen Dank nochmal, Stefan, für dass du Gast warst bei uns. Wir wünschen dir alles Gute für deine weiteren Aufgaben und freuen uns natürlich, wenn wir uns bald persönlich wiedersehen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wir sehen uns.
Okay, Stefan, ciao.
Ciao.